Genau, mich würde total interessieren, jetzt hattest du diesen Fotoapparat. Wie war das? Das ist nur, das klingt vielleicht wie eine banale Frage, aber irgendwie finde ich das wichtig, weil manchmal laufen einem ja so Szenen über den Weg oder man, die Dinge passieren halt eben so zufällig und ergeben sich so zufällig. Da ist das gute Bild direkt um die Ecke. Hast du also deine Kamera immer mit dir gehabt oder war das, hast du die immer ganz bewusst zu Spaziergängen rausgenommen oder wie war das? War das dein
Das ist
Begleiter?
eine sehr, sehr wichtige Frage. Mein Verhalten war radikal anders. Ich bin mit sehr, sehr offenen Augen durch die Stadt gegangen. Ich habe Ecken, Winkel, Straßen, Gebäude oder Situationen erfasst, gedanklich verarbeitet und an einem ganz bestimmten Tag. Hat auch ein bisschen mit Sonnenstand und mit Wetter und zu tun, bin ich dann ganz gezielt mit dem Fotoapparat dann diese Orte abgegangen, die ich mir in meinen Gedanken schon als Foto oder als Bild vorgestellt habe und habe dann die Bilder gemacht und dann natürlich schnell entwickelt und schnell ausgewertet. Und das war im Grunde genommen meine eigentliche Arbeitsweise. Ich bin nicht derjenige, der also den Schnappschuss macht, der immer mit der Kamera also rumläuft und auch heute nicht, ja, sondern mein Bild, was ich haben möchte, ist in mir vorher entstanden. So habe ich das auch bei bestimmten Reisen gemacht, dass ich erstmal ohne Kamera mir den Ort erkundet habe, mir Gedanken gemacht habe und dann einen Tag später ganz gezielt gegangen bin und gesagt, das will ich, das will ich, das will ich nicht. Oder das interessiert mich nicht. Genau das Gegenteil ist natürlich, das sind natürlich Veranstaltungen, ja. Und da hatte ich meine Kamera bei mir und war dann aber auch im Auftrage, im eigenen Auftrage und teilweise auch der Band unterwegs. Ich habe also sehr gute Beziehungen gehabt zu der damaligen Rockmusikszene, ja, und habe dann Fotos gemacht von den Bands und leider erst sehr viel später bin ich dann auch auf die Idee gekommen, Fotos vom Publikum während dieser Veranstaltungen zu machen. Das waren Situationen, wo ich natürlich ganz spontan oder sofort reagieren musste und auch reagieren konnte. Aber im Wesentlichen ist meine Fotografie vorgeplant. Auch Themen oder Themengruppen, die mich beschäftigt haben, ja, zu denen ich dann Bilder gesucht hatte. Ich hatte zum Beispiel Fotokartons, die waren beschriftet mit bestimmten Themen oder Gruppen, ja. Und wenn ich dann Fotos gemacht habe, dann kamen dann diese Bilder dann in diesen Karton hinein. Und die Themen waren teilweise aus heutiger Sicht vielleicht sehr einsam. Die entstammen auch meistens aus irgendwelchen literarischen Vorlagen oder Titel, ja. Wenn ich jetzt an Handke denke, die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Ja, also ein solcher Titel oder eine solche Wortgruppe hat mich fasziniert und hat mich dann bewogen, genau dazu also Fotos zu machen. Und meine Fotografie war und ist eigentlich immer geplant, ja, dass ich also zu einem ganz bestimmten Thema arbeite und meine Bilder zusammengestellt habe.
Das finde ich total spannend. Das passt ja auch zu so einer analytischen Herangehensweise, also Denkweise zumindest, die du
Richtig,
ja auch schon
richtig. Ja, das Denken steht im Vordergrund.
ja. Jetzt frage ich mich aber, das Leben kann nicht immer nur geplant und im Vorhinein analysiert werden. Und deshalb frage ich mich, was für eine Rolle spielen Dinge, die nicht geplant werden können, also für eine Rolle für deine Bilder, zum Beispiel Menschen. Weil du machst ja nicht nur statische Aufnahmen, du hast auch viel Leben in deinen Bildern und sie sind nicht nur starr, so vorgeplant, so wie das halt so ein bisschen auch an, also jetzt vorhin so geklungen hat, ne? Welche Rolle spielen solche Elemente in deinen Bildern?
Ja, das ist eine ganz große Rolle und da ist die Arbeitsweise natürlich eine vollkommen andere. Das ist klar, das sind Orte oder Begegnungen, wo ich eben den Fotoapparat grundsätzlich bei mir hatte und heute auch noch habe, ja, in denen ich dann also bestimmte Situationen erfasse. Und da kommen wir ganz früh auf mein Lieblingsthema, was ich also heute noch sehr intensiv verfolge. Das hat die Überschrift Kaffeehausfotos. Das heißt, ich habe in Cafés, ich habe ja viel in Cafés gekluckt und auch in Kneipen in meinem Leben, und ich habe in diesen Cafés fotografiert. Situationen, Menschen, Porträts in diesen Cafés. Und das ist in dem Sinne klar von mir aus wirklich schon ein Stückchen vorgeplant, aber konkret konnte ich natürlich nicht vor Ort wissen ich will jetzt ein Foto von Siegfried machen oder ähnliches, sondern ich war da und sah, ach, der Siegfried, das ist eine spannende Position, also mache ich jetzt ein Bild von Siegfried.
Ja.
Ja.
Verstehe. Das heißt, in dem Sinne war der Rahmen geplant und was dann in diesem Rahmen passiert ist,
musste mich dann überraschen, musste ich dann eventuell erkennen, erfassen und festhalten. Es sind natürlich auch viele Sachen nicht fotografiert worden, weil ich vielleicht nicht schnell genug war, weil ich vielleicht das nicht so geahnt habe, wie es sich entwickelt oder ähnliches. Da sind natürlich viele Bilder auch nicht gemacht worden. Ja? Aber das ist nicht weiter schlimm, das ist nicht weiter problematisch. Das ist gehört zu dem Thema Kaffeehausfotos einfach dazu.
Ja. Hattest du eine Person, die dich irgendwie eingeführt hat, geleitet hat oder auch ein Stück so ein Mentor war? Oder hast du dir das alles selber erarbeitet?
Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Frage. Ich hatte eingangs hatte ich erklärt, dass ich, bevor ich mir überhaupt ein Fotoapparat gekauft habe, ein sehr intensives Grundwissen in damaligen Fach- und Lehrbüchern angeeignet. Ja, also wie eine Blende funktioniert, wie eine Optik aufgebaut ist, wie die Ausdehnung der Schärfe funktioniert. Das war also ein reines theoretisches Wissen. Die erste Einführung in der Dunkelkammer, sag ich mal, da ist es vielleicht eher nachzuvollziehen, hat mir natürlich ein Freund gegeben und mir seinen Vergrößerer geliehen. Also mein erster Vergrößerer war geliehen und der hat mich eingeführt.
Du musst erstmal, glaube ich, erklären, was ein Vergrößerer ist, weil nicht viele Leute haben so technisches Wissen.
Ach ja, wir sprechen noch von der alten Fotografie, von der analogen Fotografie, wo man in die Kamera einen Film eingelegt hatte, mit der Wahl des Filmes, ja, sich schon ein bisschen festlegen musste, ob man jetzt einen hochempfindlichen Film einlegt mit dem Preis, dass der nicht die exakte Schärfe hat, oder ob man einen sehr scharfen Film einlegt, ja, wo also die Details sehr fein gezeichnet und abgebildet werden, aber dafür eine niedrige Lichtempfindlichkeit hat, sodass dieser Film, sagen wir mal, nur bei schönem Wetter auf der Straße im Freien verwendbar war, aber nicht bei den Lichtverhältnissen in einem Kaffeehaus. Ja, also diese Entscheidung musste man als erstes treffen. Und dann, wenn der Film voll war, Standardfilm hatte 36 Aufnahmen, ja, wenn der Film voll war, dann musste dieser Film entwickelt werden. Dazu gab es eine Entwicklerdose, im Stockfinsteren musste der Film also in diese Entwicklerdose eingefädelt werden. Und dann wurde der Film entwickelt, Entwickler, Stoppbad und Fixierbad. Also mit dem Entwickler wurde das Bild sichtbar gemacht, um es mal einfach auszudrücken. Mhm. Und mit dem Fixierer wurde das Bild haltbar gemacht, sodass also der Film dann wieder ans Tageslicht konnte. Dann wurde der Film gewässert und musste zum Trocknen aufgehangen werden und konnte dann, nachdem der Film getrocknet war, brauchte man einen Vergrößerungsapparat, wo dieser Film eingelegt wurde. Und dieser Film nannte sich, oder auf diesem Film war ein negatives Bild. Das heißt, alles, was in Natura schwarz oder dunkel war, war auf dem Film hell, bis also weiß bis hell oder gar klar durchsichtig. Ja? Und alles, was auf dem Motiv, auf dem Bild sehr, sehr hell war, wie zum Beispiel der Himmel, ja, war auf dem Negativ dunkel bis schwarz. Und dieser Film wurde in einen Vergrößerungsapparat gelegt, mit dem quasi das Negativ auf eine Platte projiziert wurde und entsprechend des Abstandes dieses Vergrößerungsapparates von der Grundplatte konnte man die Bildgröße einstellen, also wie groß soll mein Bild werden. Ja, in der ernsthaften Fotografie war das Standardmaß 18x24 cm für das Standardpapier gebräuchlich. Im Privatbereich war die Bildgröße 7x10 cm oder gegebenenfalls auch noch eine Postkarte. Und der Projektor projizierte dann auf das Fotopapier, ja, dass der ähnlich aufgebaut war wie der Film, wie also der klassische Film. Und nun entstand die Umkehrung, wo also wenig Licht auf das Papier traf, das heißt die schwarzen Fellen, blieb das Papier weiß, und wo ganz viel Licht auf das Fotopapier gab, ja, also die in Natur dunklen Stellen, wurde das Fotopapier schwarz. Und so entstand dann das fertige Bild, das Positiv. Und das Positivbild musste dann auch erstmal entwickelt werden, ja, der Entwicklerprozess musste abgebrochen werden, das Bild musste fixiert werden, damit es beständig bleibt. Ja. Und nach dem Fixieren konnte das Bild dann erst an das Tageslicht. Ja, es schloss sich also eine lange Wässerung und Trocknung an.
Ja.
Das also als technischer Zwischeneinwurf für die heute übliche Fotografie mit dem Handy, wo alles natürlich blitzschnell, ruckzuck fertig ist. Ja, mit dem letzten Schlusssatz zu diesem Prozess, ja, dass die damalige Fotografie schwarz-weiß war, ja, und dass der Farbfilm in der DDR eine so schlechte Qualität hatte auf der einen Seite und sehr, sehr teuer war auf der anderen Seite, und noch schlechter und noch teurer war dann auch das Farbfotopapier und der Farbprozess, sodass man schon aus diesem Grunde die Farbfotografie nicht betrieb, sondern fast ausschließlich die Schwarz-Weiß-Fotografie.
Hm. Jetzt hatten wir diesen Exkurs gemacht, weil wir erstmal, meine Starterfrage war das, die Frage mit dem Mentor oder mit
ja,
der Person, die eingeführt
das
hat.
Das ist jetzt der Ausgangspunkt. Also der allererste, das war jetzt in der Dunkelkammer, also ein Freund, der mir seinen Vergrößerungsapparat und Teile des für den dazugehörigen Prozess, also die ersten Fotoschalen und was man da alles braucht, geliehen hatte und mir die erste Einweisung gab, dass ich also einen Film sowohl in der Dose selbst entwickeln konnte, als auch mit dem Vergrößerer von dem entwickelten Negativfilm die Abzüge in beliebiger Größe herstellen konnte. Das war mein erster Mentor. ja, dem ich auch die ersten Schritte zu verdanken habe. Aber jetzt kommt wirklich hinzu, meine eigentlichen Lehrer und ersten Lehrer und Kritiker und auch Helfer waren meine Künstlerfreunde. Ich bin mit den fertigen Fotos zu ihnen gegangen, habe ihnen die gezeigt, die Bilder, und sie haben mir dann die Ratschläge gegeben, die für die Gestaltung, aber ein Stück weit auch für den technischen Prozess also notwendig waren. Meine Vorbilder waren also keine Lehrer oder keine Fotolehrer, sondern meine Vorbilder waren meine Künstlerfreunde, die Malerei, die Grafik, und von denen ich dann eigentlich auch meinen Blick auf die Dinge, ja, und die Gestaltung, ja, die Aufteilung der Flächen oder so gelernt habe und die mich bei dem Prozess also auf dem Weg hinwiesen und lernten. Also das waren meine ersten Lehrer und Mentoren, wenn man das mal so sehen will. Also nicht das klassische Heer der Amateurfotografen oder gar Profifotografen, sondern Maler und Grafiker.
Hattest du damals eine Fotografin oder einen Fotografen, die dich aber künstlerisch so geprägt haben oder wo du besonders die Fotografie genossen hast? Oder gab es sowas gar nicht?
Das war eigentlich sehr, sehr schwierig. Dazu muss man also einen Rückblick also auf die damaligen DDR-Verhältnisse machen. Und ich habe in der DDR, in dieser riesigen Mangelgesellschaft, eigentlich mehr an dem Mangel an Geistigen gelitten als an dem Materiellen. Es war mir also nicht so, es war mir Schnurz, dass man nicht jeden Tag Bananen kaufen konnte. Ich hatte mich auch arrangiert, 8 Jahre auf meinen ersten Trabant zu warten. Das waren Dinge, die waren üblich, die waren allgemein und die ich einfach so hinnahm. Aber der Mangel an geistiger Information, das war eigentlich das Schlimme. Also meine ersten Vorbilder im Sinne von Fotografie oder Fotografie als Kunst stammen alle entweder aus der alten Geschichte oder aus Informationen, die ich also aus Westdeutschland hatte. Es waren einerseits alte Fotografen wie August Sander, ja, die für mich ein ganz, ganz großes Vorbild waren, aber man konnte nicht einfach in einen Buchladen gehen und sich ein Bildband August Sander besorgen. So etwas gab es nicht. Das konnte man nur bei irgendwelchen Freunden, die ein solches Buch aus dem Westen zufällig oder bewusst hatten, sich anschauen. Also August Sander war für mich ein sehr, sehr großes Vorbild. Ein zweites großes Vorbild war Henri Cartier-Bresson, ja, also dessen Bilder und dessen Gestaltung und dessen Blick in das Leben, in den Alltag mich sehr, sehr beeindruckt haben und beeinflusst haben. Und das dritte große Vorbild kam auch wieder aus dem Westen. Das war das Ehepaar Becher, die bekannt oder berühmt wurden durch die sachliche Fotografie von Industriedenkmälern, also von Hochtürmen, von Wasserspeichern, von also industriellen Architekturen in einer ungeheuren Präzision oder ähnliche. Auch die waren für mich sehr, sehr große Vorbilder.
Spannend. Hat für dich je eine Rolle gespielt, mit der Fotografie auch Geld zu verdienen, oder war das nie ein Motivator?
Ja, das mit dem Geld, das kann manch einer vielleicht nicht so richtig verstehen. Geld hatte für uns und in der damaligen Zeit überhaupt keine Rolle gespielt. Das war eigentlich nie der wesentliche, die wesentliche Motivation und der wesentliche Grund. Also bei mir stand also im Vordergrund, ich möchte etwas sehen, ich möchte etwas darstellen und ich möchte das, was ich jetzt hier gemacht habe, auch zeigen und präsentieren und veröffentlichen können. Das war für mich also der vordere Anlass. Dass es dazu auch ab und an mal ein bisschen Geld gab, das war natürlich erfreulich, aber das habe ich immer nur eigentlich als Zuverdienst bezeichnet, da ich ja in irgendeiner Weise in einem Job war und auch typisch für die damalige Zeit und für die DDR, dass meine Ehefrau, die Ingrid, ja auch immer berufstätig war, ja, und wir mit diesen Tätigkeiten zwar nicht viel, aber den Grundstock oder das Geld für das allgemeine Leben also hatten. Und natürlich habe ich mich gefreut, wenn tatsächlich mal ein Bild von mir veröffentlicht wurde, ja, und eine Zeitung ein Foto von mir gedruckt hat und ich dafür 30 Mark gekriegt habe, ja, das war natürlich schön, weil dann gedanklich im Grunde genommen, ja, dieses Geld also dann eben auch zurück in die Fotografie floss, also dafür konnte ich dann wieder Fotopapier kaufen oder ähnliches, sodass der Geldfaktor eigentlich keine so wesentliche Rolle oder Antriebsrolle oder Motivationsrolle spielte, sondern mein Antrieb war, ich möchte etwas sehen, etwas erkennen, aufzeichnen und das, was ich gesehen habe und was ich als anfassbares Ergebnis habe, das möchte ich auch zeigen und präsentieren. Mhm. Ja, in meiner Kaffeehauszeit hatte ich immer eine kleine Schachtel mit Fotos dabei aus dem Kaffeehaus, die ich dann dort rund gezeigt habe, die sich dann die Leute angeguckt haben, die sich dann gefreut haben und Mut, Aufmunterung und Zustimmung brachten, weiter auf dem Weg zu sein. Mhm. Was natürlich auch dazu führte, dass dann auch mal der große Wunsch war, das auch öffentlich zu zeigen, sodass ich dann auch tatsächlich dann eine kleine Ausstellung gestalten konnte mit Kaffeehausfotos. Mhm. Ja, und das war mir das Wichtige. Und bei einer Ausstellung fängt die ganze Sache schon mal an, ja. Die kostet einem etwas Geld. Ja. Ich muss ja die Abzüge machen, ich muss die etwas größer machen, ja, weil sie ja für eine Ausstellung sind. Das Fotopapier ist dann automatisch sehr viel teurer für die großen Bilder, ja, und dann gehört vielleicht noch ein bisschen Passepartout und Hintergrundkarton und ähnliche Ausgaben hinzu, sodass die Kosten, die ich also hatte für eine solche Ausstellung, dann immer grundsätzlich höher waren als eventueller Lohn oder Verdienst. Aber dass ich das zeigen konnte, dass da Publikum war, dass ich darüber sprechen konnte oder dass andere darüber gesprochen haben, das war für mich schon ja eigentlich der wesentliche Lohn.